Es ist die Folge vor der Sommerpause.
Das große Finale. Wir haben unseren Frack gebügelt und uns nochmal schick gemacht, unsere Hemden maßschneidern lassen.
Ja.
Für heute.
Ich habe Ansgar gesehen und so gesagt, what the Frack?
Wow.
Und für alle, die nach diesem Gag noch Urlaub dabei
brauchen.
Sind, die Urlaub brauchen.
Kriegt ihr demnächst.
Ich zum Beispiel, obviously.
Was machst du denn Schönes?
Ich werde nach Kopenhagen fahren.
What?
Ja, ich habe richtig Angst. Ich feiere nie in diese nordischen Länder, weil die mich irgendwie so abturnen. Aber
so generell einfach, ja.
Ich meine, du sprichst doch immer, wenn du von Stuttgart und so sprichst, dann sagst du immer, das ist eine kulturlose
Gegend. Das habe ich nicht gesagt.
Stimmt.
Das
hat ein gemeinsamer Freund gesagt, dass das eine kulturlose Gegend ist. Und so denke ich über so dieses Schweden, Norwegen und wie das alles heißt, dass da, denen geht's da einfach zu gut. Und darum haben die keine Kultur.
Na, immerhin kommt daher IKEA und Bang & Olufsen.
Genau, ich finde, es untermauert meinen Punkt.
Sehr gute Lautsprecher und so mittelgute Möbel.
Keine Kultur.
Okay.
Und diesen sehr festgefahrenen Punkt in meinem Kopf zu widerlegen, wage ich mich jetzt in die Höhle des Löwen nach Kopenhagen und guck mir das mal an. Vielleicht gehe ich ja auf so einen dänischen Poetry Slam oder so.
Kann erstmal für 12 Euro einen schönen Cappuccino trinken.
Ja, genau. Aber mir wurde gesagt, man kann da überall baden. Also da sind so Kanäle und man kann jederzeit in den Kanal springen. Das ist erlaubt. Und man kriegt nicht, wie wenn man in Berlin einfach in den Kanal springt, irgendwelche Krankheiten, die es so seit 100 Jahren eigentlich nicht mehr gibt. Sondern man soll das angeblich überleben können.
Okay, ja, dann Max überlebt Dänemark.
Ich überlebe Dänemark. Und du?
Hausarbeiten.
Ah. Boah, Alter.
What a drag.
Ja, da will ich nicht mal eine Nachfrage stellen. So. Das ist zu beschissen für ein Follow-up, die Aussage.
Ja.
Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert.
Mein Name ist Ansgar Riedeser. Wir haben uns zurückgezogen in den massiven, stuckbesetzten Salon in Max Hinterzimmer und haben jetzt die richtige Stimmung, um richtig durchzustarten. Ich habe gestern, als ich angefangen wollte zu recherchieren, habe ich mich verloren in einem anderen Bereich. Und zwar habe ich mir so Gender-Theorie-Texte zu Sherlock angeguckt. Diese BBC-Serie.
Mhm.
Weil das immer ganz interessant ist, weil
es gibt Gender-Theorie-Texte zu Sherlock.
Ja, na klar, das ist sehr spannend. Weil du kennst sie ja, ne, die Serie? Ihr kennt, also alle, die uns hören, kennen wahrscheinlich
ja. Diese
Serie, zumindest vom Hörensagen. Benedict Cumberbatch spielt einen Sherlock Holmes in der heutigen Zeit.
Ja, und ich vergesse immer Martin Freeman.
Ha! Der Hobbit spielt auch mit.
Ja. Nicht zu verwechseln mit Morgan Freeman.
Ja, der ist jemand anderes.
Der ist jemand anderes.
Sherlock Holmes ist in dieser Serie natürlich ein, wie jede Rolle von Benedict Cumberbatch, ein psychopathisches, soziopathisches, was auch immer, Genie.
Hm?
Und Martin Freeman ist in wie jeder Rolle, die er spielt, ein relatable, harmloser, nice guy, der unerwartet in ein Abenteuer gezogen wird.
Ja.
Wie wirklich
und
jede einzelne Rolle.
Und oft verwundert guckt.
Ja, immer. Und so der menschliche Part ist einfach.
Mhm.
Und das Interessante daran ist, dass es in der Serie, in den ersten zwei Staffeln, wirklich sehr auffallend oft vorkommt, dass Sherlock Holmes und Watson für ein Paar gehalten werden.
Mhm.
Und Watson sagt permanent, nein, das stimmt nicht, nein, wir sind kein Paar, nein, er ist nicht schwul, nein, das ist, nein, bla bla bla. Und wehrt sich da immer extrem dagegen. Und Sherlock wehrt sich kein einziges Mal.
Mhm.
Und sagt nie, nein, ich bin nicht schwul, sondern er ordnet sich nie irgendeiner sexuellen Orientierung zu. Und wird auch von außen immer so beschrieben, dass man ja gar nicht weiß, was er eigentlich will. So, ob er jemals eine Beziehung hatte, ist allen anderen Figuren unklar und dem und uns als Publikum auch.
Und die Liebesbeziehungen, die er hat, sind zumindest bis auf eine auch oft zweckmäßig dann.
Genau, das sind auch keine Liebesbeziehungen.
Ja.
Also so, er schläft ja auch nie mit denen. Also in der allerletzten Folge kommt dann doch raus, dass er wohl mal mit irgendjemandem geschlafen hat, aber es ist nicht klar mit wem.
Ich glaube, in der letzten Staffel, da schläft er doch mit einer, weil die ihm doch dann Zugang zu diesem super Spezialtaub.
Das ist eben das Interessante, tut er nämlich nicht, weil sie, als sie dann weiß, dass er sie nur ausgenutzt hat, sagt sie, also so, es wäre schon schön gewesen, wenn wir wenigstens mal, aber nee, war ja nicht.
Oh, krass, okay. Ja,
das gibt es, das ist alles nicht da. Mhm. Und das ist natürlich schon interessant, und dann kann man sich verschiedene Interpretationen überlegen. Also, dass zum Beispiel, dass diese Leerstelle, die es da eigentlich gibt, oder dieses Geheimnis, was nie wirklich aufgelöst wird, dass das eine besonders queere Form von Männlichkeit ist, die einfach überhaupt nirgends mehr zuzuordnen ist.
Man könnte sich einfach asexuell sein?
Könnte auch sein, genau. Also man weiß, es ist alles eben überhaupt nicht klar, was es eigentlich ist, weil, also so, er hatte ja wohl mal, wie dann in der letzten Folge, eine andere geniale psychopathische Figur erkennt, also nachdem er zwei Töne auf der Geige gespielt hat, sagt sie, oh, du hattest Sex. Und er sagt dann so, ja, also, aber also so, das bleibt sehr, sehr unklar und wird aber tatsächlich natürlich dann in alle Richtungen interpretiert von Fanfiction und so weiter. Also es gibt ja zahlreiche Interviews, wo dann die beiden Schauspieler mit so diesen sehr expliziten erotischen Fanzeichnungen oder irgendwelchen... So
von Tumblr oder was weiß ich
wo. Genau, oder irgendwelchen Stories, die sie dann vorlesen sollen, konfrontiert werden. Und das ist allen, inklusive den Machern von der Serie, vor allem Stephen Moffat, immer extrem unangenehm. Und sie betonen immer extrem, er sei nicht schwul und so. Aber die Serie ist da eben, also der Text der Serie selbst, ist da einfach sehr viel unklarer als so die Interpretationen, die quasi dann von den Schauspielern und den Machern der Serie, das sind alles übrigens Männer, deswegen kein Gendern. Aber es ist sehr viel unklarer, was in der Serie passiert, als das, was eigentlich ihm dann an Interpretation geliefert wird.
Und darum ging dieser Text, den du da gelesen hast.
Genau, es gibt ja natürlich verschiedene und verschiedene seriöse Texte dazu. Es gibt dann auch so Sachen, die eher in so eine Richtung Verschwörungstheorie gehen, dass irgendwie, dass Leute dann versuchen zu sagen, mehrere Figuren sind eigentlich eine Figur oder irgendwie es gibt da noch verborgene Mechanismen oder es gibt irgendwie so Interpretationen, dass die eine Figur für Heteronormativität steht und die andere für das und das, und das wird dann ziemlich schnell ziemlich wild und ziemlich versponnen, aber es gibt eben auch tatsächlich seriöse wissenschaftliche Texte, die sich auch dann mit der ganzen Rezeption beschäftigen und so. Das ist schon interessant. Kann ich empfehlen.
Wenn man mal
googelt.
Kannst du wirklich empfehlen, dass man sich auf einen Freitagabend hinsetzt und sagt, so, ich lese jetzt mal einen Text darüber, ob Sherlock jetzt schwul ist oder nicht. Oder was?
Ey, das sind schon seriöse kulturwissenschaftliche Texte, die dir dann schon weiterhelfen können, wenn du auch angucken willst, was zum Beispiel eigentlich dieser Queerness-Begriff, der ja sehr viel verwendet wird, aber nicht wirklich einheitlich, was der eigentlich kann, also was man damit machen kann, dass es eben nicht unbedingt, dass Queer nicht unbedingt nur verwendet werden muss, um zu sagen, oh, eine queere Person und dann ist sie halt schwul oder lesbisch irgendwie so und man hat dann irgendwie einen neuen Begriff für das alte Konzept, sondern man kann dann sagen, wenn man eher von Queering spricht, also in einer aktiven Form als Verb, dann ist es eben eher so Sachen uneindeutiger zu machen, als sie waren und Sachen zu hinterfragen, wie zum Beispiel eben diese traditionell ja schon auch mit vielen so männlichen Elementen verknüpfte Figur wie Sherlock Holmes, der irgendwie so sehr rational ist und irgendwie auch im Zweifelsfall sich schlagen kann oder so, das in anderen Verfilmungen ja noch stärker so als in dieser BBC-Version. Diese ganzen Sachen, dass das dann eben so zwar wieder aufgegriffen wird, aber in einem neuen und viel uneindeutigeren Kontext, der dann eben...
Ja, und es kann ja auch hininterpretiert werden zu diesem zu dieser fast zölibatären Vorstellung von wer den perfekten reinen Geist haben will und wer sich nur mit Wissenschaft und was weiß ich auseinandersetzen will, darf nicht mit Frauen schlafen.
Oder also, überhaupt mit Menschen.
Oder überhaupt mit Menschen. In so eine Richtung kann es ja auch gehen.
Ja,
Das genau. ist natürlich spannend. Wird denn auch eingegangen auf die Buchvorlage, also jetzt die von, wie heißt das, Sir Arthur Conan Doyle?
Ja, da wurde immer wieder am Rande drauf eingegangen, weil das eben auch wohl diese Sherlock-Holmes-Figur gar nicht so typisch ist für die Männer in dem Werk von Arthur Conan Doyle. Da kann ich tatsächlich jetzt aus erster Hand nicht so wirklich eine kompetente Aussage treffen, weil ich keine anderen Texte kenne, also verstreut ein, zwei von diesen Holmes-Sachen. Hm. Aber dass er eben zum Beispiel, weil er eben weniger körperlich so gewalttätig ist in dem Sinn und weil er eben nicht so super dauernd so hetero performt und so Frauen angreift und so, dass er deswegen eigentlich eine untypische Männerfigur ist, auch für Arthur Conan Doyle. Mhm.
Ich liebe den Ausdruck hetero performt.
So. Ja,
ich habe gestern Nacht auf der Party wieder richtig hetero performt.
Das ist ein Thema für eine andere Folge, maybe. Mhm. Aber auch sehr interessant. Ja.
Gut, nachdem wir jetzt die erste Viertelstunde über Sherlock Holmes geredet haben.
Ja, why not? Da waren noch einige Sachen zu klären.
Und wir wollen euch ja auch so ein bisschen softer jetzt so in die Sommerferien entlassen. Vielleicht jetzt hier nicht mehr die großen, schweren Fragen stellen, dass ihr euch die ganze Sommerpause über grämt und fragt, Mensch, warum haben die das jetzt nicht beantwortet oder warum haben die diese tiefe Unruhe in mir ausgelöst?
Ey, das ist harte Wissenschaft. Nur Physik ist Wissenschaft.
Ja.
Männlichkeit der Woche.
Darum, ich lese mir auch sehr oft Wissenschaftsartikel der Physik durch.
Hm, auch spannend.
Mega.
Extrem queer.
Mega queer.
Aber ich meine queer in dem Sinn, dass es unser Verständnis von Welt sehr untergraben kann schon. Mhm. Aber das geht sehr weit interpretiert. Lassen wir das.
Ich habe, es gibt ja jetzt ein... mal wieder einen neuen Podcast.
Ich weiß nicht.
Ja, irgendwie, es gibt andauernd neue Podcasts.
Das ist faszinierend.
Ich glaube, ich bin der Erste, dem das auffällt. Mhm. Und einer dieser neuen Podcasts setzt sich nun auch mit Männlichkeit auseinander. Und da habe ich mich gefragt, können wir jetzt mittlerweile sagen, dass Beschäftigung mit der eigenen Männlichkeit Mainstream geworden ist?
Nee?
Mhm.
Da gibt es, glaube ich, eine Kluft zwischen dem, was ich so im Internet beobachte und was ich so geliked habe und was in meinem Feed auftaucht und dem, was ich sehe, wenn ich in mein Umfeld gucke. Mhm. Denn selbst Leute, die sich viel politisch interessieren, also Männer, die sich politisch sehr interessieren, sind häufig, wenn es um das Thema Männlichkeit geht, sehr zurückhaltend und ducken sich so ein bisschen weg, wenn die Diskussion auftaucht und reden da einfach nicht so viel drüber. Oder wenn es dann zu einer Diskussion kommt, dann wird das potenziell sehr schnell so eine Verteidigungshaltung. So, was soll ich denn machen? Was soll das denn? Darf ich jetzt kein Mann mehr sein? So, also so zugrunde liegend sind das dann die Fragen, die auftauchen. Von dem her es gibt jetzt mit Zartbleiben einen Podcast, den ich gut finde und der auch eine größere Plattform hat. Also Sibylle Berg zum Beispiel war in der ersten Folge zu Gast, die ja schon eine große Plattform hat einfach. Mhm. Aber dass es deswegen jetzt im Mainstream angekommen ist, glaube ich noch nicht.
Mhm. Und
wieso glaubst du denn, dass es jetzt Mainstream ist? Dass wir uns ein neues, hippes Thema suchen sollen, weil wir jetzt nicht mehr die Spitze der Bewegung sind.
Nee, überhaupt nicht. Ich meine es gar nicht so wertend. Vielleicht war es auch ein bisschen eine Hoffnung, weil ich schon das Gefühl hatte, dass jetzt, keine Ahnung, wir mit Sophie Passmann und Margarete Stokowski schon mal mindestens zwei Frauen haben, die sehr prominent Themen rund um Feminismus, Sexismus und auch oft Männlichkeit und auch kritischer Männlichkeit anstoßen, was ja schon viele Menschen zu sehen bekommen. Und dazu ergänzend jetzt noch einen neuen Podcast haben, wo auch Menschen rund um den, so, naja, jetzt erstmal so wie The Berg, so aus den Medien beziehungsweise Literaturtiefen sich dazu äußern. Das ist ja schon nicht wenig irgendwie. Das ist ja schon mal cool. Gespannt bin ich jetzt, wann es an losgeht, oder beziehungsweise wann ich das mal mitkriege, dass ich auch PolitikerInnen anfangen, zu dem Thema zu äußern. Oder wann geschaut wird, inwieweit das nochmal mehr ein politisches Thema ist. Und zwar nicht nur, nachdem irgendwie es zu Übergriffen irgendwo kam und dann der lokale Bürgermeister sagt, wir brauchen mehr Polizei, sondern wenn konkret geschaut wird, wie kann man breiter gesellschaftlich gucken, was hier verändert werden kann. Und ich weiß auch nicht, zum Beispiel jetzt nach dem Männerwelten-Video, was es jetzt für konkrete politische Folgen hatte. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also jetzt.
Wir hatten sogar eine Folge dazu, was es für Folgen hatte, dass zum Beispiel die Anrufe bei Hilfstelefonen deutlich hochgegangen sind.
Ja.
Aber das ist jetzt keine, also das ist keine in dem Sinn strukturell politische Folge, aber das ist eben eine direkte messbare Resonanz.
Auf jeden Fall. Aber das Letzte, was ich jetzt so gesetzlich mitbekommen habe, war, dass zu Upskirting zum Beispiel Gesetze geändert wurden. Also dass jetzt überwiegend Männer sind es, die heimlich Frauen unter den Rock filmen oder fotografieren, dass die dafür noch besser angezeigt und verurteilt werden können.
Ja. Okay, also mir sind zwei Sachen aufgefallen. Zuerst ist die Beschäftigung mit Männlichkeit, die du aufgezählt hast, ja, nicht unbedingt eine Beschäftigung mit Männlichkeit an sich oder wie Männlichkeit konstruiert ist, sondern es ist eigentlich immer eine Beschäftigung mit dem Männer-Frauen-Verhältnis. Mhm. Wo dann eben leicht so diese Ausweichmechanismen greifen können, also dass man zum Beispiel als Mann sagt, aber ich mache das ja nicht, Upskirting, oder ich mache ja keine schmierigen Witze, ich bin ja nicht übergriffig, dann betrifft mich das nicht. Und das ist aber dich natürlich trotzdem betrifft, wie was für Vorstellungen eigentlich mit Männlichkeit verbunden sind. Das ist, glaube ich, eben noch überhaupt nicht Mainstream zum Beispiel. Mhm. Und zum anderen sind alle Leute, die du jetzt genannt hast, an Referenzpunkten, also Margarete Stokowski, Sophie Passmann, Fabian Hart von Zartbleiben und Sibylle Berg, alle keine heterosexuellen Männer. Das heißt, das Thema ist mit dir als glorreicher Ausnahme ist der first ja, man standing.
Ich bin der first hetero man standing. Ja, Alter.
Aber nein, also so der Punkt ist, das ist kein Thema, mit dem du dich gerne zeigst, wenn du in einer abgesicherten, heteromännlichen, wahrscheinlich auch weißen Position bist. Mhm.
Und könntest du nochmal genauer sagen, welches Thema du da jetzt gerade genau meinst, mit dem man sich nicht gern zeigt? Also, dass man jetzt nicht gern sagt, hallo, ich setze mich mit meiner Männlichkeit auseinander.
Genau, also solche Aussagen gibt es nicht wirklich viele. Also auch ja, viel mehr kann man sich tatsächlich mit dem Gegenteil ja profilieren. Also es gibt ja zum Beispiel in der CDU Philipp Amthor, der jetzt auch aus anderen Gründen ein bisschen in die Kritik geraten ist, aber der hat ja sich auch eben sehr in so einem klassischen Bild von einem Heteromann präsentiert. Also er war dann so, er hatte, glaube ich, einen Jagdschein und ist dann sind irgendwie so diese Lockerroom-Talk-Witze durchgesickert, irgendwie über Frauen, die er so gemacht haben soll. Er hat so immer im Anzug an und so, also und sich in diese Männerbünde, die dann irgendwie auch in diese in diesem Bestechungsskandal alle verstrickt waren mit zu Gutenberg und. Er hat damit massiven Erfolg gehabt tatsächlich. Und das ist jetzt natürlich irgendwie, kann man jetzt sagen, ja, das ist ja irgendwie der konservative Bereich, aber trotzdem auch, was weiß ich, Sigmar Gabriel oder Norbert Walter Borjans oder irgendwie diese Leute stehen jetzt ja auch nicht rum und machen irgendwie kritische, differenzierte Aussagen über ihre Position als Mann in der Gesellschaft und wie sie da hingekommen sind. Mhm. Also man kann sich extrem bequem zurücklehnen, glaube ich, ohne
klar
sich damit auseinanderzusetzen, wenn man keinen Druck
hat. Aber deswegen habe ich ja angefangen mit den Themen, die du ja so auch sehr richtig erstmal als Themen identifiziert hast, wo es um Mann und Frau geht, weil ja. Das hier aber erstmal die Themen sind, mit denen man ja jetzt so nach außen hin am leichtesten Politik machen kann und mit denen man auch am leichtesten vielleicht eine Agenda fahren kann. Es ist ja viel schwieriger, politisch durchzusetzen, dass Männer sich mit ihrer eigenen Männlichkeit auseinandersetzen, als dass man sagt, okay, wir bestrafen jetzt die und die Vergehen, die jetzt Männer gegenüber anderen Männern oder gegenüber anderen Frauen begehen, werden jetzt strenger bestraft oder da werden es wird dafür mehr Awareness gesorgt, es soll eine breitere gesellschaftliche Aufmerksamkeit dafür geben. Das stelle ich mir erstmal so jetzt im Mainstreamig so leichter vor. Und darum habe ich damit angefangen. Und der Unterschied, wohin wir ja auch mit dem Podcast wollen, ist ja natürlich, dass man halt gerade diesen offensichtlichen Weg auch mit unterstützt und oder sich zumindest mal anguckt und für sich bewerten kann, wie man das Ganze findet, aber in erster Linie auch immer erstmal schaut, okay, aber wo stehe ich selber gerade eigentlich und was bin ich denn für ein Mann und was mache ich denn ganz automatisch und warum mache ich Dinge ganz automatisch? Und das ist aber nicht was mir jetzt bei meinem Mainstream-Punkt geholfen hätte irgendwie. Darum habe ich das jetzt ausgelassen.
Ja, genau, das sind natürlich verschiedene Ebenen, also auch schon allein die gesetzliche Ebene und so die sehr stark kulturelle Ebene sind natürlich nicht das Gleiche, auch wenn sich das gegenseitig beeinflusst, sicher, aber die Frage, gibt es ein neues Verbot oder ein verschärftes oder gelockertes oder irgendwie verändertes Gesetz, ist ja eine ganz andere Frage als denken Leute eigentlich oder denken Männer eigentlich über sich in Bezug zu den Männlichkeiten, denen sie sich ausgesetzt sehen, nach. Denken Männer überhaupt irgendwie über, also gibt es in den Gedanken von Männern überhaupt einen Unterschied zwischen was sie sind und was Männlichkeit ist? Also gibt es überhaupt eine Reflexion darüber, dass das nicht unbedingt 100% das Gleiche sein muss, was man selbst gerne macht und was als männlich definiert ist?
Ich glaube, ich komme immer wieder an diesen Punkt zurück, wo ich aber eigentlich nicht will, dass wir da hinkommen, dass man
Verzweiflung.
Sagt, naja, nee, schon die Vorstufe noch davon, noch nicht ganz Verzweiflung, aber dass man sagt, okay, es ist wichtig, dass sich Menschen mit Rassismus auseinandersetzen, dass sie sich mit Postkolonialismus auseinandersetzen, dass sie sich mit kritischer Männlichkeit auseinandersetzen und dass es dann so eine allgemeinen Aussagen werden, wo man sagt, ja, es wäre toll, in einer Gesellschaft zu leben, wo Leute das irgendwie machen, ohne aber, dass man ihnen irgendwas mit an die Hand gibt oder sagt, aber warum sie das überhaupt machen sollen. Also das gibt's gerade bei Rassismus auch sehr konkrete Beispiele, warum man das machen soll. Mhm. Aber es ist natürlich erstmal leichter gesagt, ja, mach das halt. Und ich fände schade, wenn jetzt halt gerade, wenn wir jetzt bei diesem Mainstream bleiben, wenn sich praktisch zu sehr das, was kommuniziert wird, dann zu sehr in die eine oder in die andere Richtung geht.
Was ist die eine und was ist die andere Richtung?
Die eine Richtung ist das, was du auch selber schon sehr klug kritisiert hast, dass man nur darauf schaut, einzelne Taten, wo böse Männer böse Dinge machen, wo dann als Reaktion gesagt werden kann, ja, mache ich nicht, bin ich raus. Und die andere Richtung ist dann vermutlich, ihr seid alle toxisch und könnt's nicht ändern, also guckt jetzt erstmal bei euch selber. Was ja erstmal ein stabiler Punkt ist, den wir auch schon selber gebracht haben. Aber
ja, könnte es nicht ändern, ist ja, dann wäre unser ganzes Projekt
hinfällig. Ja, genau. Wo wir dann halt aber gerade das ja dann nicht gesagt haben, sondern dann ja auch versucht haben, konkret zu zeigen, wie man versuchen kann, das für sich selbst ein bisschen zu ändern.
das ist natürlich ein Grundproblem, glaube ich, warum wir auch immer so mit rummachen mit diesen ganzen Begriffen, ne? Also auch mit toxischer Männlichkeit, wo wir schon mal eine Folge dazu gemacht haben, dass das ja immer so riesen abstrakte Konzepte sind, die sich eben irgendwie auch schon eben anhand von Beispielen erklären lassen. Also so zum Beispiel, warum weinen denn Jungs ab einem bestimmten Alter plötzlich viel weniger als Mädchen, obwohl sie das vorher gleich viel machen. Das liegt dann eben an Männlichkeitsvorstellungen. So, das ist dann so ein Beispiel. Aber trotzdem ist das ganze Konzept von toxischer Männlichkeit überhaupt, wenn man so denkt, von Männlichkeit natürlich so abstrakt und nicht mehr individuell, dass es eben schwierig sein kann, das irgendwie so für sein eigenes Leben anzunehmen. Und deswegen haben wir ja auch so immer wieder versucht, über die letzten Folgen, glaube ich, so eine Art Katalog aufzustellen, wie sich das denn auswirken kann, wenn wir über Dating und über Flirten und über wie spricht man in Gruppen, wie diese ganzen Einzelfälle besprochen haben, dass es da quasi so einen Katalog gibt, den man dann so durchblättern kann und dann gucken, was trifft denn auf mich zu oder was trifft auf Leute zu, die ich kenne, was ist denn da, was kann denn da alles los sein quasi?
Ja. Und ich glaube, um nochmal kurz ein bisschen konkreter zu werden, es gibt ja immer wieder so ganz große Plakatkampagnen, die dann von irgendeinem Bundesministerium gesponsert werden. Benutzt Kondome, Kampagne, trinkt keinen Alkohol, Mobbing ist doof, Kampagne. Und ich glaube, für mich wäre es schon einfach ein Riesenschritt, wenn es mal eine Kampagne geben würde, so, keine Ahnung, was ist ein Mann oder wer bin ich Kampagne oder so. Weiß ich nicht, wie man das jetzt geil machen kann. Aber wo halt erstmal sowas gefragt wird und dann kommt man da auf eine toll gemachte Website und da kann man dann nachschauen, okay, was sind überhaupt diese ganzen Begriffe, die es hier gibt mit cis und trans und hetero und bi und häng mich auf und was bedeuten die erstmal, was können die für mich bedeuten, was ist toxische Männlichkeit, was kann Mannsein bedeuten und so. Da hätte ich irgendwie das Gefühl, okay, da bewegt sich jetzt auch nochmal was auf größerer Bühne so. Und vielleicht sind das auch einfach Institutionen, die noch entstehen müssen. Weil Mobbing ist ja so ein Problem, das gibt's schon, das ist schon länger bekannt. Da gibt's dann verschiedene Stiftungen, die Anti-Mobbing-Stiftung in Berlin oder so, habe ich mir gerade ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es eine Anti-Mobbing-Stiftung in Berlin gibt, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber so, und das wird dann so angestoßen. Müssen wir dann jetzt noch die Männerkids-Stiftung gründen? Gegen toxische Männlichkeit?
Ja, wenn uns jemand ein bisschen Stiftungskapital rüberschiebt, dann machen wir das. Aber nee, also ernsthaft, das ist, glaube ich, ja genau deine die Mainstream-Frage von vorhin, dass es eben im Moment viel Auseinandersetzung schon gibt. Also es geht ja auch über Sophie Passmann zart bleiben und uns ja weit hinaus. Also es gibt ja auch noch tatsächlich auch eher im akademischen Bereich, zum Beispiel wurde das Buch von Klaus Thebeleit, Männerfantasien, im letzten Jahr neu aufgelegt, indem er eine sehr, sehr umfangreiche Studie gemacht hat zu eben Männlichkeit und Gewalt zum Beispiel und auch einige andere Aspekte. Es gibt da ja Forschung dazu, es gibt da Überlegungen, die auch sehr weitreichend und sehr differenziert sind, also eben auch solche zum Beispiel kulturwissenschaftlichen Texte zu Fernsehserien oder Büchern. Aber das ist eben noch überhaupt nicht angekommen eben auf so einer politisch-institutionellen Ebene. Und ich glaube, dass es ist ja kein Wunder, dass dieser alte weiße Männerbegriff so in so vielen politischen Institutionen so stark abgelehnt wird, weil da eben genau die Leute sitzen, die damit gemeint sind. Also so wie du sagst, da müssen erst noch die Institutionen entstehen, ist es ja im Moment noch ein Thema, was ja auch noch keine so super konkrete Stoßrichtung hat, die allen einheitlich wäre. So. Also so zum Beispiel der Feminismus von außen, also von innen überhaupt nicht, glaube ich, aber von außen lässt sich ja schon auf eine sehr globale, auf so sehr globale, sehr konkret umsetzbare Diskussionsfragen bringen. Also Abtreibung zum Beispiel ist einfach ein zentrales Thema, dann zum Beispiel auch so Frauen in der Medizin, dass das besser werden muss. Mhm. Also Medizin für Frauen und eben nicht nur für Männer plus X.
So Frauen in Vorständen.
Ja. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir beschäftigen uns mit Männlichkeit, haben wir eigentlich so grundsätzlich, glaube ich, die gleichen Ziele, dass wir ein gerechteres Geschlechterverhältnis wollen, dass wir ein differenzierteres Geschlechterverhältnis wollen, dass wir eins wollen, das weniger Zwang ausübt für alle Beteiligten. Mhm. Aber es gibt eben da noch nicht so die ganz, ganz, ganz konkret formulierbaren Ziele, auf die sich irgendwie alle einigen könnten. Außer eben quasi die gleichen Ziele von eben spiegelverkehrt. Weniger Männer in Vorständen, weniger männlicher Einfluss in der Medizin, weniger Dominanz von Männern in Politik und Kultur.
Wobei letzteres dann natürlich auch ein bisschen schwieriger zu verkaufen ist.
Das ist wieder der Punkt von vorhin. Man kann sich viel zu leicht zurücklehnen eben als Mann. Weil man ja eben dann sein, was weiß ich, Vorstandsposten hat oder irgendwas.
Ja.
Und dann einfach sagen kann, diese aufgeregten Leute wollen jetzt irgendwie was ändern, aber es funktioniert doch alles toll und jetzt mit Corona ist sowieso nicht der Punkt und jetzt mit, was weiß ich, der Klimakrise ist doch sowieso nicht der Punkt, worüber man über sowas redet oder bla bla bla. Also so diese ganzen Vermeidungsstrategien, die es ja auch bei Rassismus zum Beispiel ganz massiv gibt.
Ich habe eine Serie mir jetzt mal nochmal fertig angeguckt, die schon etwas älter ist.
Und Sherlock.
Und wo ich glaube, dass wir die schon mal fast miteinander besprochen haben, aber dadurch, dass ich nur die erste Folge gesehen habe, dann doch nicht so richtig drüber geredet haben. Und zwar Patrick Melrose.
Habe ich nicht gesehen.
Die ist mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Klar. Darum praktisch wie Sherlock. Und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Mr. Googeln.
hallo.
Und da, die fand ich ziemlich spannend. Also die habe ich mir jetzt nochmal angeguckt auf Empfehlung eines Freundes. Und da geht es halt um einen jungen Typen, der aus einer wahnsinnig wohlhabenden Familie kommt, aus so britischem, so diese Art von britischer Society, wo die so alle in irgendwelchen Rotary Clubs sind und sich alle low-key total hassen und es gibt dann immer noch so ein paar Adlige und die finden sich alle ganz toll und nehmen Drogen und da kommt er her und nimmt sehr, sehr viele Drogen und bringt sich fast um in der ersten Folge und eigentlich dreht sich dann, das ist nur so eine Miniserie, die hat glaube ich nur 5 oder 6 Folgen, dreht es sich darum, dass er missbraucht wurde, sexuell missbraucht wurde von seinem Vater, als er ein Kind war, das versucht irgendwie zu verarbeiten und gleichzeitig irgendwie ein normales Leben zu haben und halt nicht mehr drogenabhängig zu sein. Da fand ich ziemlich spannend, wie dargestellt wurde, dass man so eine sehr verletzliche und auch sehr faktisch verletzte Männerfigur hatte, die erstmal aber so keine finanziellen Sorgen hat und sich um das alles nicht kümmern muss, also schon einfach wirklich krass privilegiert ist und wie die dann begleitet wird auf diesem Weg und auch welche Rolle da Frauenfiguren spielen. Also natürlich auch so die Rolle der Mutter, die ihm nicht zur Seite gestanden ist damals, die Rolle seiner Ehefrau, die er dann zwischendurch hat mit 2 Kindern, die ich auch teilweise ein bisschen schwierig fand, weil sie dann doch oft so die Ehefrau war, die versucht, ihn zu trösten, sich um die Kinder kümmert und dann immer wieder darauf wartet, dass er sich endlich selbst gefunden hat, um dann wieder zurück zu seiner Frau und den Kindern zu kommen. Also die auch da viel mitmacht irgendwie, aber vielleicht, ja, will ich jetzt, glaube ich, gar nicht so da bewerten. Aber das ist mir erstmal so aufgefallen. Dann gibt's natürlich noch so eine Femme Fatale, eine Frau, die halt immer wieder nur mit ihm Drogen nehmen und vögeln will. Was ich aber noch gut fand, war, da gab's auch, wie wo wir auch schon vor ein oder zwei Folgen drüber geredet haben, Männerfreundschaften. Es ist natürlich wieder eine großartige Männerfreundschaft in dieser Serie drin. Da hat er nämlich einen Kumpel und das ist anders als sonst, wie ich das in diesen Serien kenne, dass die Kumpels dann immer so dazu überreden, irgendeinen Quatsch zu machen oder so, sondern sein Kumpel ist halt auch so im Drogenentzug oder hat's geschafft und unterstützt ihn halt total. Und ihm gegenüber schafft es dann auch das erste Mal, sich zu öffnen. Das ist dann auch so eine sehr emotionale Szene, wo er halt dann das erste Mal in seinem Leben darüber spricht, was sein Vater mit ihm gemacht hat und so ganz doll weint. Und das ist irgendwie ja auch so halb absurd und halb auch sehr bewegend, die Serie. Also würde ich euch empfehlen, dass ihr da vielleicht mal raufschaut, wenn ihr Bock auf Drogen, britische High Society und zwischendurch immer wieder Landhaus in Frankreich, glaube ich, oder in Italien.
Und hast du irgendwas Konkretes über Männlichkeit gelernt?
Ich glaube, ich hatte da nicht das Gefühl, dass seine Männlichkeit sich konkret verändert hätte. Ich weiß nicht, ob man das unter dem Aspekt Männlichkeit sehen kann, weil er ist eher zum Ende der Serie hin, das spoilert jetzt, aber das wird hoffentlich okay für euch sein, ist er dann halt mehr so eher Vater geworden oder hat mehr seine Vaterrolle akzeptiert. Mhm. Und gerade auch in Bezug darauf, dass er selber diesen furchtbaren Vater hatte, gab es halt auch Szenen, wo er dann teilweise so das Verhalten von seinem Vater imitiert hat. Oder extrem imitiert hat. Also, dass er dann auch alkoholabhängig wurde wie sein Vater, mhm, auch mit seinen Kindern irgendeinen Schabernack gemacht hat, der halt dann so fast gewalttätig war, aber so unter dem Deckmantel war doch nur gut gemeint oder ich wollte ihm was beibringen oder so. Insofern geht er da ja schon eine wirklich große Entwicklung durch. Sein Verhältnis zu... Es ist halt eigentlich eine wahnsinnig männliche Serie, weil sein Verhältnis zu Frauen sich eigentlich nicht verändert. Auch sein Verhältnis zu seiner Mutter bleibt eher zwiegespalten, weil es halt auch nicht so wirklich schafft, ihr zu verzeihen. Vielmehr geht's halt eher um sein Verhältnis, was auch total im Zentrum steht, zu seinem Vater und zu sich selbst.
Ja, ich habe gerade einen Roman gelesen, der neu rauskam. Monster wie wir heißt der, von Marika Almodanich. Da geht es eigentlich um ein ähnliches Thema. Also da geht es auch um die Auswirkungen von Missbrauch, und zwar auf eine weibliche Figur Ruth und eine männliche Figur Victor, die unterschiedliche Formen von Missbrauch erleben, so in ihre Kindheit und dann später immer wieder. Und da ist tatsächlich auch die Auswirkungen, die das auf die beiden Figuren jeweils hat. Also wenn du sagst, er trägt quasi so dieses gewalttätige Verhältnis, was er von seinem Vater gelernt hat, trägt das dann weiter auch bei seinen eigenen Kindern. Das gibt es in diesem Roman auch, dass dann eben häufig Gewaltausbrüche die Folge sind. Allerdings interessanterweise bei der männlichen Figur, der wird dann so ein, er rutscht dann ab in so eine Nazi-Szene und verprügelt auch Leute, und was dann aber wieder total gebrochen wird, weil er dann als Au-pair nach Frankreich geht und dann da, wo es aber auch nicht ganz gewaltfrei bleibt, ohne jetzt da zu viel zu verraten, aber jedenfalls, er ist dann der aktive Aggressor, so. Also er übt die Gewalt aus, und auf die weibliche Figur, bei der bleibt Gewalt im Leben eher dadurch präsent, dass dann angedeutet wird, dass auch in ihren späteren Beziehungen sie weiterhin das Opfer von Gewalt wird. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, an dem wir eben wieder bei Männlichkeit angekommen sind, dass eben das ja in beiden Darstellungen, die wir jetzt haben, quasi als Folge von Trauma im Kindheitsbereich bei männlichen Figuren dann als Gewalttätigkeit selbst
Also dass das Narrativ ist, das genau. besonders häufig auftritt. Dass Männer dann auch selber die Gewalt, die ihnen zugefügt wurde, selber nochmal dann anderen zufügen.
Genau, oder andere Art von Gewalt, aber auf jeden Fall quasi der, die so eine Art wie so ein Energieerhaltungssatz in der Physik mal für dich ist dann so eine Art Gewalterhaltungssatz, dass es eben Gewalt sich immer weiter fortsetzt und aber ja interessanterweise sich bei den Männerrollen die Rolle ändert und die dann quasi zum gewalttätig werden und bei den Frauenrollen tendenziell, also jetzt auch in dem Monster wie wir Roman zum Beispiel, sich eben diese Machtposition nicht umkehrt.
Ja.
Und die wenigen Figuren, die es gibt, die dann gewalttätig werden, also so eine ganz, ganz grundlegende Figur.
Elektra.
Ja, Elektra zum Beispiel, Medea, also griechische Antike gibt's da so einzelne Beispiele. Mhm. Die sind dann halt, also jetzt gibt es ja immer mehr so irgendwie Theaterstücke oder sowas, die das dann eben sehr feministisch lesen, aber vorher waren das dann halt die bösen Frauen oder irgendwelche so, also die waren dann irgendwie so das absolute Böse.
Das Wahnsinnige.
Ja, ja, wahnsinnig böse, krank, Hexen, was auch immer, was man so will. Aber auf jeden Fall, also es gibt ja diese Figuren, aber zum einen weniger, weil auch alle Helden in der, alle männlichen Helden in der griechischen Antike sind ja super gewalttätig. Aber denen ist irgendwie kein Ding. Aber bei den Frauen ist natürlich immer so, wow, also die krassen, bösen, verwerflichen Frauen eben.
Ja.
Und das haben wir heute anscheinend irgendwie, zumindest in Teilen ist es noch sehr tief drin und wahrscheinlich eben auch nicht nur in der Kunst oder in Erzählung, sondern eben, die spiegeln ja auch häufig immer was, also wahrscheinlich ist es nicht völlig ohne Entsprechung in der Realität.
Ja, also nochmal so zusammenfassen, dass es Narrative gibt, wo sich Gewalt, die Männer ertragen haben, dann in der Folge oft gegen andere richtet, wohingegen sich das bei Gewalt, die Frauen ertragen haben, sich dann in der Folge die Gewalt dann oft gegen sich selbst richtet oder mit Hilfe von anderen diese Gewalt gegen sich selber richten.
Ja.
Da wäre es vielleicht sinnvoll, nochmal eine eigene Folge zuzumachen, wenn wir uns da nochmal ein bisschen mehr belesen haben.
Ja.
Ja, damit müssen wir euch jetzt leider mit diesem weniger schönen Thema in die Sommerpause entlassen. Das haben wir jetzt irgendwie nicht so gut hingekriegt.
Nee, aber wir hätten noch Männlichkeit der Woche, um es wieder rumzureißen.
Stimmt, Männlichkeit der Woche.
Kleine Rubrik nochmal zum gut, Schluss.
Gut, dann springen wir noch schnell in euer aller Lieblingsrubrik. Ich hätte gerade fast Fabrik.
Die Lieblingsfabrik.
Ab in die Lieblingsfabrik von Männerkitsch.
Dann ist doch die Manna-Fabrik wahrscheinlich.
Ja.
Wo ganz viele Waffeln gebacken werden.
Manna ohne L. Ja.
Die Männerfabrik.
Die Männerfabrik. Ja, fang du mal an. Du hast mir vorhin schon 4 WhatsApp geschrieben, was du für eine gute Männlichkeit der Woche hast. Das
ist ganz, ganz toll.
Ich erwarte wirklich Großes.
Männlichkeit der Woche.
Meine Männlichkeit der Woche ist eine sehr, sehr spezifische Meinung dazu, aus welchen Gläsern welches Getränk getrunken werden muss. Also so irischer Whisky aus diesen kleinen tulpenförmigen Gläsern, Bourbon aus Tumblergläsern, Weizen ausschließlich aus Weizengläsern.
Mhm.
Ich war neulich habt beobachten können, wie ein Mann nicht angucken konnte, wie jemand anderes, also er hat es gar nicht selbst getrunken, sondern jemand anderes hat Weizen aus der Flasche getrunken, der konnte es nicht angucken und ist dann extra losgelaufen, um ihm ein Weizenglas zu holen, weil das geht so nicht. Und da habe ich angefangen zu überlegen und dachte mir, ja, immer wenn jemand mir ausführlich erklärt hat, wie man Alkohol zu trinken hat und aus welchen Gläsern und zu welchen Gelegenheiten und ab wie viel Uhr, man ist alles Männer.
Mhm. Darum sind mir auch Männer sympathisch, die einfach das Bier aus der Flasche trinken.
Darum sind mir auch Männer sympathisch, Punkt.
Punkt. Nee, die Bier aus der Flasche trinken.
Ja, manche Biere sind ja wohl auch okay, aber nicht Weizen.
Nicht Weizen.
Weizen auf gar keinen Fall.
Ich habe auch noch nie ein Weizenbier aus der Flasche getrunken, fällt mir gerade auf.
Kannst du jetzt mal missionarisch durch die Gegend gehen und sagen, trink doch Weizen.
Trink es doch mal aus der Hand. Weizen. Gibt euch das könnte, in die hohle Hand.
Das könnte doch die Plakatkampagne sein, die du gefordert hast.
Weizen aus der Hand. Vom Deutschen Männlichkeitsinstitut gesponsert. Super. Ey, besser das Weizen in der Hand als die Taube auf dem Dach, sag ich immer.
Das ist eine alte Bauernregel, ja.
Meine Männlichkeit der Woche ist Zigarre rauchen. Ich habe noch nie im echten Leben oder im Film eine Frau Zigarre rauchen sehen. Ich würde das wahnsinnig gerne mal sehen. Vielleicht schreibe ich einen Roman einfach darüber, der sich ausschließlich darum dreht, wie Frauen Zigarre rauchen.
Frauen, die Zigarre rauchen.
Frauen, die Zigarre rauchen. Der neue Roman von Max Weizen in der Hand, Deibert.
Wunderbar, dann hoffst du darauf, dass sie verfilmt wird.
Ja.
Wen hättest du gerne in der Hauptrolle?
Spannende Frage. Ich bedanke
Benedict Cumberbatch.
Ich bedanke mich erstmal für die Frage und ich hätte gern. Ja.
Super.
Benedict Cumberbatch und wie heißt sie denn? Mann!
Keira Knightley.
Nee. Die gerade diese ganzen Actionfilme macht, die aus Basic Instinct. Sie heißt
Uma Thurman.
Überhaupt nicht. Aber Uma Thurman will ich auch Zigarre rauchen sehen.
Cool.
Ja.
Die ist überhaupt nicht aus Basic Instinct, glaube ich, oder?
Null.
Cool, aber ja.
Charlize Theron.
Ah, I see. Okay, ich verstehe.
Also ich hätte dann gern Charlize Theron, Uma Thurman und Benedict Cumberbatch, die gemeinsam Zigarre rauchen. Und das wäre eigentlich auch schon der Film.
2 Stunden lang.
2 Stunden lang.
Cool.
90 Minuten, wollen wir nicht so sein. 90 Minuten. Gut. Und genau, das ist meine Männlichkeit der Woche.
Sehr gut. Das muss jetzt leider eure Männlichkeit der nächsten, eure Männlichkeit des Sommers sein.
Schön, wie du nochmal drumrum gekarrt bist. Nee, wir haben noch kein konkretes Datum, wann es die nächste Folge geben wird, aber es wird sie geben und es wird auch nicht allzu lange hin sein. Bis dahin arbeiten wir noch an einem neuen Konzept, das man sehr einfach mit dem Wort Telegram-Gruppe beschreiben könnte.
Das ist ein neues Konzept, an dem wir dran sind. Das ist ganz,
ja, das ist ganz heiß.
Ja.
Eine Männerkitsch-Telegram-Gruppe, wenn es die denn dann gibt und ihr dann da tolle Nachrichten drin schreiben könnt. Ich weiß auch nicht, ich hatte gerade so einen Hickser auf einmal mitten und der ist aus mir rausgepoppt. Dann geben wir euch nochmal Bescheid über unsere Facebook-Seite und über Instagram, wo ihr herzlich eingeladen seid, euch uns zu folgen. Und, das war wirklich die schlechteste Abmoderation, die ich jemals gemacht habe. Ansgar, ja. Bring's nach Hause, Alter.
Ja, besser wird's nicht. Wir fahren jetzt in Urlaub, also Max. Und dann hören wir uns wieder, wenn der Sommer vorbei ist.
Macht's gut.